Jo, ich bin heute vielleicht ein bisschen leiser, weil ich gerade so einen krassen Asthmaanfall hatte. Aber Gott ist gut, geht mir gerade schon wieder langsam besser. Ja, wir sind in Johannes 15. Und zwar, wenn ihr so ganz weit zurückdenkt, wir haben uns ja schon länger. Oder wir haben uns mit ein paar anderen Sachen so zwischendurch beschäftigt. Hatten, glaube ich, auch so ein paar Special-Aktionen. Ist immer noch diese Rede, die Jesus hält beim Abendmahl in Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 15. Er hat schon sehr viele wichtige Dinge gesagt, die ja sehr wichtig sind, was unseren Glauben angeht. Und er hat auch viel von Liebe geredet. Also das Johannesevangelium ist sowieso ein Evangelium, wo viel ja, dieses Wort drin vorkommt. Nicht nur in Johannes 3, Vers 16, auch an vielen anderen Stellen. Und auch in dieser letzten Rede von Jesus spielt die Liebe einfach eine richtig große Rolle. Und ja, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, sagt er in Vers 9. Bleibt in meiner Liebe. Und dann redet er über Freundschaft in Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Und dann zum Schluss. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Also das ist so ein Abschnitt mit viel Liebe, mit Freundschaft und wo ja Jesus seine Jünger noch mal einfach Mut macht, bevor er geht, weil das ist wirklich ja, das ist der Abend, wo er verhaftet wird, das ist der Abend, wo er ja ein Stück weit aus ihrem Leben verschwinden wird, in der Form, wie er jetzt ja circa 3 Jahre schon mit ihnen unterwegs war. Und jetzt kommt der Hass. Jetzt kommt ein Abschnitt über den Hass. Das finde ich ganz interessant. Dieser Zweiklang hier, Liebe und Hass. Jesus sagt, ja, ich liebe euch, der Vater liebt euch, liebt einander. So, lasst da einfach Liebe unter euch sein. Und seid euch bewusst, dass Gott euch liebt. Seid euch bewusst, dass ihr Gottes Freunde seid. Dass Gott wirklich, ja, dass ihr meine Freunde seid und dass ihr dadurch auch Gottes Freunde seid, so wie Abraham. Aber es ist nicht nur Liebe. Wenn du Christ wirst, ist halt nicht nur Liebe. Das ist das, was diese Frau gerade so ein bisschen erzählt hat. Ja, du kommst in diese neue Familie und da ist viel Liebe. Da ist Gott, da ist Jesus, der Heilige Geist, die einander lieben, die dich lieben. Da sind deine neuen Geschwister. Gut, ihr seid irgendwie alle hier in dieser Gemeinde geboren, ihr kennt das so, aber ich weiß noch, wie ich hier in die Gemeinde gekommen bin und mich diese Liebe einfach wirklich, sie war wirklich was Neues für mich. So, und ich bin nicht aufgewachsen unter Wölfen, also ich kenne Liebe auch von zu Hause, ich kenne auch Liebe, ich hatte auch Freunde vorher, sehr gute Freunde. Wusste vorher auch, was Liebe ist. Aber ich war noch nie in einem Haufen Menschen, wo ich das so krass gespürt habe, dass da echt Liebe ist. Als in dieser Gemeinde. Also es ist ein Haufen Liebe da, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber es kann auch ein Haufen Hass da sein. Es kann auch ein Haufen Hass auf uns zukommen. Und das sagt Jesus jetzt in Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht mehr zur Welt. Oder ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen und trotzdem hassen sie sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Es ist, dieser Teil mit der Liebe ist schön, aber der Teil hier mit dem Hass ist richtig hart. Und Jesus sagt hier eigentlich sehr, sehr viel zu diesem ganzen Hass. Und es ist eigentlich immer wieder im Johannesevangelium, dass er ganz klar redet mit den Leuten und sagt, warum wollt ihr mich umbringen? Warum hasst ihr mich? Und wir sehen gerade in Johannes immer wieder diese krasse Zweiteilung so im Volk. Wenn Jesus auf irgendein Fest ist, dann hast du da die einen Leute, die sagen, ja, er ist doch bestimmt derjenige, der Gesalbte und so. Und die anderen so, nein, auf keinen Fall. Und gerade in Johannes hast du so eine krasse, immer wieder so eine Trennung zwischen den Leuten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sind Jesus-Fans und die anderen sind Jesus-Hater. Die einen machen den Daumen hoch, die anderen machen den Daumen runter. Das ist eigentlich so ein mega Struggle durch das ganze Johannesevangelium durch. Das fängt ja schon in Kapitel 1 an. Da steht, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist super tragisch, weil Jesus redet hier von der Welt und wir denken immer, er redet von der Welt da draußen. Ja, wir denken, ja, Jesus war ein guter Jude und er war ein sehr guter Jude. Er war ein Jude, erstens. Zweitens, wenn er von der Welt redet, dann redet er von den anderen Menschen, von den Völkern drumherum. Von den, was weiß ich, den Deutschen, den Griechen, den Römern und wo auch immer. Aber das Krasse und was es noch viel heftiger macht, ist, er redet von seinem Volk hier. Jesus benutzt das Wort Welt für sein eigenes Volk. Er kam in das Seine. Er kam zu den Juden, er kam nach Israel, er kam zu seinem Eigentum. Das war das Volk seines Eigentums. Das war sein Volk. Er hatte dieses Volk aus Ägypten herausgeführt. Er hatte dieses Volk befreit. Er hatte diesem Volk diesen Bund, diesen einmaligen Bund gegeben, diese Offenbarung, seine super guten, sinnvollen, herrlichen Gesetze. Und sogar Paulus schreibt in Römer, wir sind so privilegiert als Juden. Das ist so, er sagt, sind wir Juden jetzt besser? Ja. Also besser dran? Ja. Wir sind besser dran, denn wir haben Gott von Anfang an erlebt. Wir haben sein Wirken erlebt und wir haben seine Gebote bekommen. Und die sind gut. Aber andererseits nein, wir sind auch Sünder. Aber trotzdem. Wir denken so, er redet von der Welt, er redet von den Bösen. Er redet von den Leuten, die um ihn herumstehen. Er redet von denen, die ihm nicht glauben. Das ist die Welt. Das ist so krass. Ich finde das voll krass, weil ich habe das jahrelang eigentlich immer so gedacht, ja, die Welt und wir. So, die Welt sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Und ich habe nie daran gedacht, dass Jesus hier wirklich von seinem Volk, also von allen Menschen redet, die nicht an ihn glauben. Ob es jetzt Juden sind oder ob es Griechen sind oder Römer sind. Das ist die Welt. Alle, die ihm nicht glauben, die ihm nicht vertrauen. Das sind die, die in diesem, ja, in diesem System des Unglaubens leben letztendlich. Ich kann das jetzt nicht ganz erklären, dieses Wort Welt, aber es geht jetzt hier nicht um die Welt im Sinne von Erdkugel, sondern es geht um eine Art und Weise zu leben ohne Gott, Gott abgewandt zu leben. Das ist die Welt. Menschen, die ihren Rücken Gott zugekehrt haben und die sich alles andere anschauen, aber nicht Gott. Die auf alles andere hören, aber nicht auf Gott. Die alles andere interessiert, aber nicht Gott. Das ist die Welt. Und traurigerweise sagt Jesus zu Gottes eigenem Volk, auch ihr gehört zur Welt, auch ihr seid die Welt, auch ihr seid Teil der Welt. Und er sagt krasse Dinge hier, oder? Er sagt, ihr kennt Gott nicht mal. Und das sagt er in Johannes so oft, ihr kennt Gott nicht. Ihr denkt, ihr kennt Gott, ihr kennt ihn nicht. Er sagt es sogar, seine eigenen Jünger sagen ja sogar, zeig uns Gott. Er sagt, ja, mache ich die ganze Zeit, Mann. Checkst du es nicht? Das mache ich die ganze Zeit. Hast du es noch nicht verstanden? Die Leute, mit denen er geredet hat, die dachten, sie kennen Gott sehr gut. Die haben, das darf man echt nicht so niedrig bewerten, die haben von der ersten Klasse an gelernt, wer Gott ist. Wisst ihr? Die hatten vielleicht keinen Erdkundeunterricht und keine Chemie und keine Physik und kein Englisch. Die hatten 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. So, das waren die ersten Schuljahre. Das waren Jungs und Mädchen. Dann durften nur noch die Jungs weiter in die Schule gehen. Die Mädchen mussten zu Hause bei der Mama lernen, wie man eine gute Frau wird. Dann die Jungs, die gut waren, die durften weiter zur Schule gehen. Und ein paar auch nicht. Ein paar sind dann schon in die Ausbildung gegangen in dem Alter. Ziemlich jung für unsere Verhältnisse, aber man hat ja auch viel früher geheiratet. Aber das muss man sich mal reinziehen. Die haben von Anfang an Gott kennengelernt. Die haben alles über ihn gelesen, von der Schöpfung bis hin über Abraham, über Isaak, Jakob, die Geschichte mit Josef in Ägypten, rein nach Ägypten, raus nach Ägypten, also raus aus Ägypten, rein in das verheißene Land, alle Gebote. Und wir wissen, dass ja im Alten Testament, in der Tora, Gott offenbart sich auch durch seine Gebote. Wir lernen ihn auch kennen, sein Wesen, wie er ist, was er sich wünscht, was er gut findet, was er nicht gut findet für sein Volk. Und es ist schon heftig, wenn dann jemand kommt und sagt, du kennst Gott gar nicht. Du hast nur dein Leben lang ihn studiert, aber du kennst ihn nicht. Jesus sagt auch an anderer Stelle, ihr sucht die ganze Zeit, ihr studiert die Schriften und denkt, dass ihr darin das ewige Leben findet. Aber diese Schriften, die ihr den ganzen Tag lest, die reden die ganze Zeit von mir. Und ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht, Mann. Ihr könnt das alles auswendig. Die meisten wirklich konnten die 5 Bücher Mose auswendig. Auswendig. Wir sind totale Noobs dagegen. Wir sind Loser. Wir sind froh, wenn wir einen Vers auswendig können. Johannes 3,16. Ich kann Johannes 3,16 auswendig. Wenn die uns von damals heute treffen würden, dann würden die denken, yo, was ist denn bei euch los? Ihr wisst einen Vers auswendig. Ja, cool. Ist okay, aber man muss sich das einfach mal reinziehen, wem er das hier sagt. Wem Jesus die ganze Zeit sagt, ihr kennt Gott nicht. Ihr wisst gar nicht, wer Gott ist, denn dann wüsstet ihr, wer ich bin. Und wenn ihr Gott lieben würdet, dann würdet ihr mich lieben. Und dann würdet ihr mir auch glauben, wenn ihr Gott wirklich kennen würdet. Das sagt er nicht irgendwelchen Leuten, die Religion abgewählt haben. Das sagt er Profis. Profis in Gott. Profis im Glauben. Religionsprofis mit 1er-Abi in Religion. Sagt, yo, ihr kennt Gott gar nicht richtig. Das sagt er sozusagen dem Papst. Du kennst Gott gar nicht richtig, Mann. Du bist zwar sein Stellvertreter auf Erden, aber du kennst ihn nicht richtig. Und das Krasseste, oder? Erinnert euch an Johannes ein paar Kapitel vorher. Er sagt ihnen sogar, sie sagen, und das ist ja irgendwie auch richtig, aber sie sagen, wir sind Kinder Gottes. Und das sagt ja auch das Alte Testament. Das Volk Israel, das sind Kinder. Gott nennt sie Kinder. Und Jesus sagt, nein, ihr seid Kinder des Teufels. Deswegen wollt ihr mich auch umbringen. weil euer Vater ein Menschenmörder ist von Anfang an. Und deswegen wollt ihr auch mich töten. Das zeigt, dass ihr seine Kinder seid und nicht Gottes Kinder. Abraham könnte sogar aus diesen Steinen, also Gott könnte sich aus diesen Steinen Kinder machen. So. Ihr seid nicht Gottes Kinder. Er stößt sie wirklich gefühlt Tag für Tag vor den Kopf. So. Und wie Jörg am Sonntag gesagt hat, er enttäuscht sie. Er enttäuscht sie. Er nimmt ihn. Und das, also es ist hart, enttäuscht zu werden. Echt hart. Aber er nimmt ihnen gleichzeitig diese Täuschung und ruft sie ja gleichzeitig auf, lernt Gott richtig kennen. Lernt Gott wirklich kennen. Und dann, dann kommt diese Ansage hier an die Jünger. Und man denkt so, wow, krass. Was für Aussichten. Mit was für Aussichten gehen die Jungs so in die nächsten Jahre so, weißt du? Jesus ist kurz davor, Ciao zu sagen. Nein, brutal hingerichtet zu werden. Das ist, glaube ich, vielen seiner Jünger noch nicht so ganz klar, was so in den nächsten Stunden so passieren wird. So. Es sind wirklich nur noch Stunden, bis das passiert. Und Jesus erzählt ihnen die ganze Zeit, ne, die werden euch alle hassen. Sie werden euch ausstoßen aus den Synagogen. Sie werden, was weiß ich, sie werden euch sogar töten. Sie werden sogar denken, sie machen etwas Gutes, wenn sie euch töten. Man denkt so, yo, Jesus, warum sagst du das alles? Und ich liebe persönlich Verse oder ich liebe Bibelstellen, wo Jesus dann selber nochmal erklärt, warum er etwas sagt. Ihr werdet feststellen, es gibt nicht so viele davon. Aber wenn Jesus selber Dinge erklärt, warum er etwas gesagt hat, das ist was Besonderes. Also lass uns hier mal Kapitel 16, Vers 1, habe ich eben schon vorgelesen, aber das ist halt was, dann finde ich was Besonderes. Ich sage euch diese Dinge, damit, also, hey Jungs, ich sage euch das nur, damit ihr wisst, oder damit ihr euch durch nichts, wirklich durch gar nichts vom Glauben abbringen lasst, ja? Deswegen erzähle ich euch das hier alles. Damit ihr nicht abfallt vom Glauben vor Schreck, wenn ihr merkt, wie ihr gehatet werdet. Das Bild ist so süß, oder? Ich meine, es entspricht eigentlich gar nicht dem Thema so richtig. Wenn ich so einen Hund angucke, ja gut, wenn er beißen würde, okay, dann ist es nicht mehr so süß, aber ich meine, so einen bösen Blick kann man ja noch ab, oder? Aber Jesus sagt den Jungs ein bisschen mehr voraus als einen bösen Blick. Ja, ihr werdet nicht nur böse Blicke kassieren, ihr werdet nicht nur Kopfschütteln kassieren, ihr werdet nicht nur ausgelacht werden, ihr werdet zusammengeschlagen werden, ihr werdet getötet werden. Und wir wissen relativ, oder ja, man kann sich relativ sicher sein, alle seiner 12 Apostel wurden durch Fremdeinwirkung getötet. Die sind nicht an Altersschwäche irgendwann gestorben. Nein, die wurden getötet. Also was Jesus hier sagt, ist absolut, ist eingetroffen für alle von diesen 12. Ich glaube, es gibt keine Ausnahme. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben, fügt ihr die neue Genfer Übersetzung ein. Eigentlich steht da, damit ihr euch durch nichts abbringen lasst. Oder damit ihr, man kann das abbringen auch durch Straucheln. Elberfelder schreibt in der Anmerkung, das kann auch Straucheln bedeuten. Damit ihr nicht strauchelt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Straucheln heißt. Straucheln ist, glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe, meine Oma hat mir früher immer jeden Abend so ungefähr eine Stunde lang so Romane vorgelesen, so von Tom Sawyer über Carlsson vom Dach, damit hat es so angefangen, mit den ganzen Astrid Lindgren-Sachen, und dann noch später Tom Sawyer, Abenteuerromane, alles Mögliche so. Und dann habe ich immer gefragt, Oma, was heißt das, so Straucheln, ne? Was heißt Straucheln, Oma? Meine Großmutter habe ich gesagt, nicht Oma. Ja, und dann hat sie das erklärt. Also, sie hat viel vorgelesen, aber sie hat auch viel erklärt. Und Straucheln heißt, das wisst ihr wahrscheinlich, aber ich erkläre es trotzdem nochmal, meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen, man läuft und dann verliert man irgendwie so das Gleichgewicht und das ist dieser Moment, wo du noch nicht fällst, aber du läufst auch nicht mehr richtig. Dann strauchelst du. Du bist kurz davor zu fallen. Vielleicht schaffst du es noch, dich zu halten. Vielleicht kriegst du das Gleichgewicht zurück und läufst weiter. Aber vielleicht fällst du auch voll auf die Fresse. Das ist Straucheln. Und Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr strauchelt. Ich will nicht, dass ihr in diese Situation kommt, dass Dinge euch so erschrecken, weil ihr gar nicht damit gerechnet habt. Ihr lauft euren Lauf, dann passiert was und wow, was ist das? Und ihr strauchelt. Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr strauchelt. Stellt euch darauf ein. Wenn ihr laufen werdet, dann wird das passieren. Dann kommt das auf euch zu. Erschreckt euch nicht. Ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand vorgewarnt hat. So, wenn du an diese Schule gehst, mein Junge, dann stell dich darauf ein, da sind ziemlich viele Assis. Und die werden dich die ganze Zeit verkloppen. Nein, aber ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand vor etwas gewarnt hat. So, wenn du das und das machst, dann kann ich dir auf jeden Fall eine Sache garantieren, dass das und das passiert. Also erschreck dich nicht. Keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Film, vom Film, oder? So, ey, da gibt's so eine Szene, okay, erschreck dich nicht. Ich weiß ja, du bist ein bisschen ängstlich. Da gibt's so eine Szene, Schatz. Ne, da ist es ziemlich gruselig. Aber keine Sorge, es geht ganz schnell vorbei. Also, ich sag's nur schon mal vorher so, ne? Und es funktioniert, oder? Dann weiß derjenige, da kommt diese Szene, okay, er kann sich schon mal so ein bisschen, Es ist vielleicht trotzdem gruselig, aber es ist schon so ein bisschen weniger. Es haut einen nicht mehr so aus den Socken, ja? Es erwischt einen nicht so kalt. Manchmal ist es gut, wenn man sich auf Dinge einstellen kann. Manchmal bringt es auch gar nichts. Also, zum Beispiel bei meiner Großmutter war es so, sie war irgendwann halt alt, sehr alt, so um die 90 rum. Und ich wusste, irgendwann komme ich bestimmt an ihrem Wohnzimmer vorbei und sie ist tot. Sie sitzt tot im Sessel. So habe ich mir das immer so vorgestellt. Sie saß immer auf ihrem Sessel, hat gelesen. Und ich dachte so, irgendwann, ja, dann wird dieser Moment sein. Du gehst ins Wohnzimmer und sagst, Großmutter, kannst du mir Geld leihen? Nein, Spaß. Ich habe sie nicht so oft nach Geld gefragt, aber keine Ahnung. Großmutter dies und das. Und sie antwortet nicht, weil sie ist tot. So. Jeder, der mal in die Situation kommt und wir werden alle... Irgendwann, unsere Eltern werden alt sein und dann werden wir das alle ein bisschen erleben vielleicht. Man versucht sich so ein bisschen darauf einzustellen. Ja, irgendwann werde ich sie tot finden, vielleicht. Es ist möglich. Es kann sehr gut sein. Und dann versucht man sich so ein bisschen schon in Stimmung zu bringen. Also, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen, dass es nicht mehr so der Mega-Schocker wird, sondern ja, ist okay. Sie ist echt alt geworden, so Dinge, die man sich dann so sagt, so um sich selbst so ein bisschen runterzubringen, so ja, ey, sie hatte so ein schönes Leben, ey, mit 90 darf man auch mal sterben, so, ne, also, und das stimmt ja auch, man macht sich das so ein bisschen schön, damit es einen dann nicht mehr so voll komplett in die Fresse haut, weil ich meine, man weiß, irgendwann ist sie tot, so, und meine Großmutter war wie meine zweite Mutter, wisst ihr, das war nicht so wie eure Oma vielleicht, die ihr einmal im Jahr besucht, sondern ich habe bei ihr gewohnt. Sie hat wirklich, also wie meine Mutter, ehrlich, ne, mich geprägt. Ja, deswegen wusste ich, das wird mich natürlich richtig krass umhauen, wenn sie stirbt. Auch wenn sie das darf, sie ist 90. Man ist also vorgewarnt. Ne, man sagt sich diese Dinge, damit man nicht anfängt zu straucheln, wenn sie passieren. Aber manchmal gibt es halt so schlimme Dinge oder so krasse Dinge, ja, man kann sich kaum darauf einstellen. Als meine Großmutter dann wirklich gestorben ist, war es erstens ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wäre gerne in ihr Wohnzimmer gegangen und hätte sie tot gefunden. Das klingt jetzt doof, aber ja. Hätte ich echt gerne gemacht. Hätte ich auch gewünscht, dass sie in ihrem Wohnzimmer stirbt. Aber es ist dann ganz anders passiert. Sie war bei einer Freundin, eine ganz alte Freundin, die selber auch schon 90 war. Dann haben die so einen Ausflug mit dem Auto gemacht. Dann wollte ihre Freundin ausparken mit dem Auto. Das ist auch so eine Oma, ne? Legt den Rückwärtsgang rein, meine Großmutter steht hinterm Auto und sie fährt halt meine Oma so ein bisschen um. Nicht doll, ne? Aber gibt ihr halt einen ordentlichen Kick so mit der Stoßstange. Und in dem Alter brechen Knochen ja sehr schnell. Also meine Oma hat sich voll, ich glaube, das Schienbein gebrochen und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Und das Ganze in Schleswig-Holstein, dann haben wir sie besucht. Dann ist sie nach Hannover verlegt worden. Sie musste operiert werden und ihr wisst, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, alte Leute operieren, ist immer so eine Sache. Vor allem so mit 90 rum und so, dann nochmal unter Narkose und so, ist immer so eine Sache. Ist nicht so, kann manchmal richtig böse enden, weil der Körper steckt in dem Alter einfach nicht mehr so krass so ein Ding weg, so eine Narkose. Eine Narkose ist ja im Grunde fast wie ein fetter Drogenrausch. Also man ist ja komplett ausgenockt und das Gehirn kommt manchmal nicht so cool darauf klar. Und bei ihr war es auch so, es war mega krass für sie. Und letztendlich ist sie einfach dann gestorben im Krankenhaus, im Friederikenstift, an dass sich diese scheiß Wunde entzündet hat. Also sie hat da halt eine richtige Metallschiene reingekriegt und so, was halt wahrscheinlich Standard ist, wenn man sich das komplett heftig bricht. Und dann sollte diese Schiene das so den Knochen halten, dass er heilen kann. Ja, bei einem 90-Jährigen, ne? Es heilt in Slow Motion mal zwei, ne? So ein Knochen. Na, immerhin. Ja, aber dann hat sich das Fett entzündet und so weiter und bumm. Komplett anders, als ich dachte. Und als sie tot war, hat mich das so, ich war jeden Tag bei ihr im Krankenhaus. Irgendwann war sie nicht mehr da, ne? Nicht mehr bei Bewusstsein. Wurde künstlich ernährt und so. Das Ganze waren 4 Wochen. Es war im Sommer, es war gerade WM. Bin immer hingefahren. Und irgendwann wusste ich, okay, das packt sie nicht. Sie wird hier nicht mehr lebend rauskommen, so, ne? Und es gab eine Situation, das war so schlimm, da war sie noch bei Bewusstsein, das war so das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, da meinte sie so, Stefan, bring mich nach Hause, ich will in mein Wohnzimmer. Oh, ich sag so, Großmutter, ich kann dich nicht nach Hause bringen, du liegst hier mit einer mega Metallschiene im Bein und ich kann dich jetzt nicht nach Hause bringen. Stefan, du bringst mich jetzt nach Hause, wenn du mich wirklich lieb hast, dann musst du mich jetzt nach Hause bringen. Digga, ey, ich kann euch nicht beschreiben, was in meinem Herzen abging, ne? Ey, oh, Großmutter, und dann wurde sie richtig sauer, ne? Kannst du mich doch nach Hause bringen und so weiter und all solche Sachen, ne? Und boah, es war so schlimm, wirklich so schlimm. Dann am nächsten Tag war sie nicht mehr bei Bewusstsein. Egal, was ich sagen will, ist, das Ganze hat mich dann so gebasht, dass, und wir hatten kurz danach eine Jugendfreizeit, ne? Musste ich eine Jugendfreizeit machen. Und kurz davor war meine Großmutter gestorben und ich hatte mich so da versucht, darauf einzustellen, aber es ging einfach nicht. Das war so ein mieser Schlag in die Fresse. Es kam auch so, halt wie gesagt, von so einer ganz anderen Seite, als ich dachte, dass mein Herz einfach wie so aus Eis war, als ob ich so einen Eisklotz in der Brust hatte, die ganze Sommerfreizeit lang. Und ich weiß gar nicht, ob ich da predigen musste, ich glaube schon. Aber es war die ganze Zeit so heftig und Gott hat echt Wochen gebraucht, bis er das dann wieder so geschmolzen hat, ne? Nur so viel dazu. Ja, manchmal können wir uns einstellen auf Dinge. Es ist auch gut, einander zu warnen. Manchmal trifft es einen trotzdem mies. Also manchmal trifft der Schlag ein und man denkt so, wow, krass. Aber Gott hat mich da auch echt, ja, mein Herz wieder geheilt und wieder weich gemacht. Und ihm sei die Ehre dafür. Auf jeden Fall, Jesus versucht, seine Jünger vor diesen Dingen zu warnen. Und ich glaube, es war nicht weniger schlimm, seinen Bruder, seinen besten Kumpel, sterben zu sehen, wie er geköpft wird im Stadion oder wie er gesteinigt wird vor der Stadt von einer wütenden Menge. Ich glaube, das war nicht leichter mitzuerleben, als dass die Oma stirbt. Zu erleben, wie Stephanus gesteinigt wurde, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und ein anderer Dude, ich glaube Jakobus, wurde von Herodes geköpft, im Stadion, glaube ich. Also diese Dinge mitzuerleben, muss so heftig gewesen sein für die Jünger. Und gut, dass Jesus sie vorgewarnt hat. Ich glaube, also ich meine, die ganze Kreuzigung war ja schon für sie ein Schock. Damit hatten sie nicht gerechnet. Aber ich weiß nicht, ob sie damit gerechnet haben, dass es so schwer wird. danach. Also, dass der Weg so schwer wird. Vielleicht haben sie sich das alles ein bisschen leichter vorgestellt und Jesus wusste schon, warum er sie hier vorwarnt. Und ich musste an so einen Fußballtrainer denken, okay? Und ich lese das jetzt mal. Ich lese das jetzt mal vor, als vielleicht wie das ein Fußballtrainer machen würde bei seiner Mannschaft. Stellt euch mal vor, ihr seid die Fußballmannschaft, okay? Ich bin euer Trainer, ja? Und ich bin echt kein Fußball-Mega-Fußballfan so, aber ich versuche mich jetzt mal in so einen Trainer reinzufühlen, ja? So, liebe Leute, hört mal zu. Genau. Wenn die anderen Spieler und die Fans da draußen euch hassen, dann denkt daran, dass sie mich noch viel mehr gehasst haben. Euren Trainer. Sie kennen mich aus den Medien. Und sie hassen mich. Ihr habt die Bildzeitung gelesen, oder? Sie hassen mich. Ich bin die Persona non grata. Ich bin das schwarze Schaf der Fußballwelt. Aber wenn sie mich so hassen, dann werden sie auch euch hassen. Weil ihr mein Team seid. Macht euch das klar. Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihrer Mannschaft gehören würdet, zu ihrer Lieblingsmannschaft, dann würden sie euch lieben. Ich meine, es geht nicht um euch, um eure Person. Es geht einfach darum, dass ihr mein Trikot tragt. Unser Trikot, das Trikot unserer Mannschaft. GYC-Trikot. In einem anderen Trikot würden sie euch lieben. Dann werdet ihr auf einmal die besten Freunde. Ihr tragt aber das falsche Trikot. Und ihr habt den falschen Trainer. Und ihr gehört nun mal nicht zu ihnen. Ich habe euch alle, jeden Einzelnen aus dieser Mannschaft ausgewählt, also aus der gegnerischen Mannschaft, um für mein Team zu spielen. Deswegen hassen sie euch so. Weil ihr sowas wie Verräter seid. Ich habe euch abgekauft, abgeworben, hohe Summe gezahlt für euch. Und denkt daran, was ich euch gesagt habe, wenn ihr im Spiel seid. Ein Spieler ist nicht größer als sein Trainer. Wenn sie mich bedrohen, dann werden sie auch euch bedrohen. Ich krieg diese ganzen Hate-Mails und diese Facebook-Nachrichten. Stellt euch schon mal drauf ein, ihr werdet sie auch kriegen. Denn ihr seid ja meine Mannschaft. Wenn sie mich nicht ernst nehmen, dann werden sie euch erst recht nicht ernst nehmen. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen werden, denkt immer daran, ist eigentlich ein Angriff auf mich. Macht euch das klar. Es geht um mich. Ja, es ist ein Angriff auf mich. Wenn sie euch angreifen, dann wollen sie eigentlich mir damit schaden. Sie wissen kein bisschen, worum es im Fußball eigentlich wirklich geht. Sie haben nicht begriffen, was Fußball ist. Kein bisschen. Sie denken, sie sind Profis. Sie haben Fußball studiert. Aber sie verstehen das Wesentliche nicht. Ich sage euch diese Dinge nur, Leute, damit ihr euch nicht ins Straucheln kommt, wenn diese ganze Kacke passiert. Damit ihr nicht durchdreht. Stellt euch schon mal darauf ein. Die werden sogar versuchen, euch aus der Liga zu schmeißen. Ja? Euch zu verbannen aus dem Verband. Aus dem DFB? Ja. Sie werden versuchen, unsere Mannschaft aus dem DFB zu schmeißen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch eine aufs Maul haut, denken wird, er tut dem deutschen Fußball damit einen Gefallen. So hart wird es werden. Leute, stellt euch darauf ein. Das wird kein Spaziergang, das wird kein Ponyhof. Das alles werden sie tun, weil sie keine Ahnung haben, wer ich wirklich bin. Der beste Trainer der Welt. Nein, das steht hier auch nicht. Sie haben keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Und sie verstehen auch überhaupt nicht, worum es im Fußball geht. Das sage ich bereits. Aber wenn es soweit ist, dann erinnert euch daran, dass ich euch gewarnt habe. Deswegen spreche ich mit euch darüber heute Abend. Jetzt spielt dieses Spiel. Lasst euch durch nichts umhauen. Vergesst das nicht. Diese Warnung. So könnte vielleicht Trainer Jesus seine Mannschaft gewarnt haben. Und würdet ihr jetzt noch für mich spielen wollen, nachdem wir all das gehört haben, was alles passieren wird? Man wird euch schlagen, man wird euch verachten, man wird euch hassen, nur weil ihr für mich spielt. krass, oder dass die Jünger es trotzdem gemacht haben. Also wirklich heftig. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, wenn man so diese Frau jetzt zum Beispiel gehört hat, sage ich jetzt einfach nochmal zum Schluss. Eine Sache ist, wir müssen wirklich an die denken, denen es wirklich so geht, jeden Tag. Für uns ist das abstrakt. Ich glaube, keiner von euch hat schon mal eine kassiert, weil er Christ ist. Ich mag mich irren. Und also ihr könnt es mir auf jeden Fall auch erzählen. Ich fände es auch richtig interessant, von euch mal zu hören, wie es so ist in eurer Schule. Open Doors, das ist ja diese Gesellschaft, die sich kümmert um verfolgte Christen. Die haben ja immer so einen Weltverfolgungsindex. Also das heißt, die gucken sich wirklich alle Länder ein und schätzen, also geben so eine Prognose oder nicht Prognose, aber sie schätzen so ungefähr ab, wie hoch die Verfolgung da ist. Also sie gucken, gibt es Gerichtsverfahren gegen Christen, werden Christen getötet, werden Christen angegriffen, werden sie beschimpft und so weiter. Dürfen sie zur Schule gehen, dürfen sie studieren, haben sie Rechte, welche Rechte haben Christen und so weiter. Open Doors stuft das dann so ein. Und da gibt es so eine Weltkarte, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und manche Länder sind darin halt rot. So Nordkorea zum Beispiel ist Platz 1, glaube ich. Christen in Nordkorea geht es am aller. Kannst du mal gucken. Ja, genau. Ja, Platz 1 Nordkorea, ne? Oder? Ja, ich kann es hier nicht so richtig sehen. Afghanistan, ne? Platz 2. So, dieses Ranking, kannst du ruhig dran lassen. Ah, okay, ja. Ich hätte eigentlich voll cool gefunden, so ein Ranking mal von euren Schulen zu machen oder von euren Klassen. So, wer von euch würde sagen, ich lebe in einer Schule oder in einer Klasse, wo ich mich so fühle wie rot, also so ein Land wie Nordkorea? Vielleicht haben manche von euch echt so, ja, Angst, was zu sagen über ihren Glauben. Manchmal ist es einfach nur unsere Menschenfurcht so, aber manchmal ist es ja vielleicht wirklich, dass ihr Folgen befürchtet, die vielleicht auch wirklich passieren könnten. Fände ich voll interessant, wo ihr euch so einordnen würdet. So, ich bin in so einer Klasse auf Platz 5 oder so, ich bin auf Platz 10 oder eigentlich ist bei mir gar kein Problem, dass ich Christ bin. Würde ich voll gerne eigentlich mal von euch hören. Vielleicht komme ich gleich auch einfach mal auf euch zu und frage euch. Auf jeden Fall weiß ich, dass ihr es bestimmt, viele von euch schwer haben, über den Glauben zu reden, dass ihr bestimmt Schiss habt. Manche von euch, das offen zu sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Sich offen dazu zu bekennen, ist nicht einfach, das weiß ich. Aber im Vergleich zu diesen Menschen in diesen Ländern haben wir es natürlich trotzdem echt gut. Also ihr müsst nicht befürchten, dass ihr von der Schule fliegt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr, wahrscheinlich werdet ihr auch wirklich nicht verprügelt werden von irgendwem. Ihr kommt nicht ins Gefängnis, ihr werdet nicht gefoltert. All diese Dinge, ihr kommt nicht in ein Arbeitslager, ihr könnt ganz weiter normal zur Schule gehen. Aber ich weiß, dass einen auch andere Dinge total kaputt machen können, wenn andere einen auslachen oder dissen oder lästern oder Dinge über einen schreiben. Das kann einen ja auch fertig machen. So. Also ich würde jetzt gerne einfach gleich für euch beten und lasst uns kurz einfach auch gleich, da könnt ihr auch gerne laut mitbeten, einfach für die beten, die es richtig schwer haben. Also nicht, dass ihr es nicht schwer habt, aber lasst uns auch an die denken, die es richtig, richtig hart haben. Lasst uns kurz eine Zeit des Gebets nehmen. Ja, Jesus, ich will jetzt einfach, oder wir alle wollen jetzt einfach die Teens hier segnen unter uns, die es richtig hart haben in ihrer Schulklasse. Ob sie das selber vielleicht nur so denken oder ob es wirklich vielleicht auch so ein Druck ist in der Klasse. Herr, ich bitte dich, dass, oder wir bitten dich einfach zusammen, Herr, segne diejenigen, Herr, die es richtig schwer haben, über ihren Glauben zu reden in ihrer Schulklasse. Ja, gib du ihnen ganz neue Kraft durch deinen Heiligen Geist, gib du ihnen Mut, Herr, auch das zu machen, was diese Frau in dem Video gemacht hat, wo sie gesagt hat, ich bin fertig mit dieser ganzen alten Religion, ich bin fertig mit diesen Traditionen. Herr, gib uns denselben Mut, dass wir auch in unserer Klasse sagen, yo, ich bin fertig damit, ich bin fertig mit Alkohol, ich bin fertig mit Drogen. Oder ich war auch noch nie dabei, aber ich werde auch nie einsteigen, weil das nicht mein Weg ist. Herr, gib uns den Mut, so straight zu sein, gib uns den Mut, Zeichen zu setzen und uns zu outen, einfach als gläubige Christen. Ja, wir beten jetzt hier für jeden, dem dieser Mut mangelt. Bitte tu du, ja, durch deinen Heiligen Geist ein Wunder, dass sie mutig werden, unsere Geschwister. Ja, sei gesegnet.